Ja, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Steinzeit. Und ich bin mir sicher, dass Sie den Titel, den wir für unser Interview gewählt haben, sich auch schon oft vor Augen geführt haben. Wie konnten wir denn das alles zulassen? Unsere Gesellschaft verändert sich Tag für Tag immer schneller. Wir hätten es uns nicht vorstellen können. Und über die ganzen Verwerfungen in unserer Zeit, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Sie ist Juristin, Autorin, Mental Health Coach, hat viel von der Welt gesehen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Corinna Busch. Ja, dann einen schönen Gruß nach München, liebe Nachbarin sozusagen. Hallo Corinna, freut mich, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo Herr Nachbar, hallo lieber Robert, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Corinna, wir sind uns jetzt schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und es war eigentlich immer viel zu kurz bei diesen ganzen Veranstaltungen und umso mehr freut es mich jetzt, dass ich die Gelegenheit habe, mal mit dir ein längeres Gespräch zu führen. Es gibt ja Themen ohne Ende. Wir haben uns auch einiges ausgedacht, worüber wir sprechen möchten, aber ich habe das jetzt auch schon mehrfach aufgeschnappt in verschiedenen Gesprächen, dass eigentlich doch alles schon gesagt ist, ja. Und trotzdem offensichtlich haben es viele Leute noch nicht richtig verstanden, welch große Veränderungen gerade jetzt in unserer Welt passieren, mit welcher Geschwindigkeit. Und du bist ein Mensch, der die Welt gesehen hat, du bist Juristin, du hast nach dem Abitur im Kanzleramt selber eine Ausbildung gemacht, hast da also schon Kontakte gehabt zu sehr hohen Ebenen der Macht in unserer Gesellschaft, dann warst du als Juristin unterwegs, hast für die Harald-Schmidt-Show gearbeitet, du hast sogar den ersten Grimme-Preis bekommen für eine Online-Redaktion, da hast du als Redakteurin gearbeitet, also du bist viel in Medien unterwegs gewesen, du hast auch in Hollywood gearbeitet, kennst da viele Leute. Du kennst dich schon aus in der Welt, das kann man, glaube ich, sagen. Aber wenn du jetzt mal 2 Jahre zurückgehst, 18 Monate zurückgehst, hättest du dir vorstellen können, dass wir innerhalb so kurzer Zeit uns in so einem Schlamassel befinden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mir schon einige Dinge vorstellen oder wusste, dass auch einige Dinge auf uns zukommen, die möglicherweise nicht so angenehm sind für die Gesellschaft, und zwar global auch, weltweit betrachtet für die Gesellschaft. Ich muss allerdings zugeben, die Geschwindigkeit, die jetzt hier an den Tag gelegt wird, was innerhalb von 12 Monaten sich jetzt schon leider ja sehr zum Nachteil in unserem Leben verändert hat, das habe ich mir nicht vorstellen können. Also da bin ich selber doch sehr überrascht und mittlerweile auch entsetzt. Also dass der Tanker so schnell fährt und auch mit einer solchen Wucht fährt, das konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, das geht uns allen so. Vor allem, ich habe auch über unseren Titel nochmal nachgedacht. Wie konnten wir das alles geschehen lassen? Wie konnten wir das alles zulassen? Ist es denn unaufhaltsam gewesen, diese ganze Entwicklung? Hätten wir überhaupt etwas machen können als Gesellschaft? Also ich meine jetzt gar nicht diesen Riss, der durch Familie, Freundeskreise, Vereine und sonst irgendwo geht, sondern die großen Themen, gerade jetzt, was ansteht, dass ja, der Abschied des Föderalismus sogar, wenn das Infektionsschutzgesetz wirklich durchgehen sollte. Hatten wir überhaupt eine Chance als mündige Bürger, als Menschen, die sich schon lange mit den Hintergrundmächten beschäftigen?
Also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Es beschäftigen sich natürlich schon viele Menschen mit Hintergründen, es beschäftigen sich aber Millionen Menschen auch nicht mit den Hintergründen. Und das hat bestimmte Gründe. Wir sind ja, also wenn wir beide sind ja so ziemlich, wir sind ja eine Generation. Wir sind jetzt beides die Kriegsenkel, unsere Eltern waren die Kriegskinder und ganz, ganz viele aus unserer Generation, so wie wir aufgewachsen sind. Also du kommst ja auf die Welt und bist eigentlich ganz positiv und voller Zuversicht und auch mit einem Urvertrauen gegenüber deiner Mutter ausgestattet. Und du bist ganz, ganz neugierig und offen und interessierst dich auch für alles Mögliche. Und bist natürlich darauf angewiesen, dass dir auch dieses Vertrauen und diese Liebe und diese Fürsorge zuteil wird. Und ganz, ganz vielen in unserer Generation ist aber das eben nicht zuteil geworden. Wir sind nicht in einem also viele von uns sind nicht in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen, weil die Eltern aufgrund ihrer eigenen Traumatisierung gar nicht ehrlicherweise dazu in der Lage waren, wirklich Eltern zu sein. Und das zieht sich ja über Jahrzehnte durch dieses gesellschaftliche Leben. Und die Traumatisierungen, die transgenerational weitergegeben werden, das ist mittlerweile ja auch wissenschaftlich erwiesen, das kann man alles sehr gut nachlesen, wer sich dafür interessiert. Im Internet sind da sehr interessante Artikel drüber zu finden. All das hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen, und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland, mehr in einem Überlebenszustand täglich sind, aber nicht in einem Lebenszustand. Dieses Freie, dieses Positive, das wurde durch die Sozialisierung, die wir dann erfahren haben, erst über die Eltern, dann geht das weiter in der Schule, du musst funktionieren, solange du die Füße unter unseren Tisch stellst, hast du zu tun, was wir sagen, stell nicht so viele Fragen. Also wir sind immer im Außen quasi, manipuliert ist jetzt vielleicht das zu harte Wort, aber wir konnten uns nicht wirklich so entwickeln, wie jeder einzelne von uns ganz unterschiedliche Angelegenheiten ist. Und diese Nichtentwicklung der eigenen Gefühle und Bedürfnisse führte bei ganz vielen dazu, dass wir quasi wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Also es musste immer schneller, immer höher und immer weiter gehen. Es musste auch immer mehr konsumiert werden. Es musste immer mehr Geld gemacht werden. Die Unternehmen mussten immer höhere Gewinne erwirtschaften. Und irgendwann ist Feierabend. Man kann das nicht ins Unendliche dehnen. Und wir sehen das an den Finanzsystemen weltweit. Wir sehen das an vielen anderen Entwicklungen. Wir sehen das an der Umwelt natürlich auch, was da nicht gut und richtig läuft, ohne das jetzt dramatisieren zu wollen. Aber da laufen eben auch viele Dinge, sind da nicht, sind keiner guten Entwicklung unterlegen gewesen. Und all das hat dazu geführt, dass so wie wir gelebt haben in den ganzen letzten Jahrzehnten, das musste irgendwann knallen. Nur nochmal, dass dann möglicherweise ja hinter dem großen Ganzen, man muss das mittlerweile ja wirklich annehmen, jetzt ohne sich irgendwelchen kruden Verschwörungstheorien anschließen zu wollen, aber dass das nicht mehr mit so ganz rechten Dingen zugeht, was wir da jetzt seit 12 Monaten erleben. Und dass diese Dinge wie, es kann irgendwann nicht weiter konsumiert werden, es kann nicht weiter immer die Leistung gesteigert werden, also dass da automatisch irgendwann die Decke erreicht war, ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, der dann für bestimmte, sage ich mal, Kräfte im Hintergrund der geeignetste war, zu sagen, okay, das muss jetzt crashen, damit danach, was auch immer, das ist jetzt die große Frage, was danach kommt, sich entwickeln bzw. etabliert werden kann.
Du bist Coach für Mental Health, also Trainer oder wie sagt man Coach auf Deutsch? Ich versuche immer englische Begriffe zu verwenden, auch wenn es nicht einfach ist.
Ja, im Grunde genommen Begleiterin.
Begleiterin für mentale Gesundheit, ja, für geistig, dass man sich geistig gut aufstellt. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen in deiner Profession in Zukunft sehr, sehr viel Arbeit haben werden. Ja. Ich möchte kurz erwähnen, dass du am Podium dabei warst, in München bei Menschen machen Mut. Das war am 18.04. Da ging es ja auch um Liebe, um Beziehungen zueinander. Und was immer wieder durchgeklungen ist bei all den Teilnehmern auf dem Podium, ist, dass viele Menschen jetzt in einer totalen Angststörung sitzen und sehr große Schwierigkeiten haben, sich selbst überhaupt noch zu fühlen. Also wenige Menschen haben noch ein Gespür für sich selbst, für den eigenen inneren Kern, für das eigentliche Wesen des Menschen. Wir sind alle in eine Art Überlebensmodus, haben wir gewechselt. Und wie können wir damit umgehen? Also es ist nicht jeder Mensch ist gleichzeitig dann jetzt auch super traumatisiert, aber die Tendenz bei einem großen Teil der Menschen ist natürlich klar erkennbar. Die sitzen nur noch da wie das Kaninchen vor der Schlange. Ist das eine Beobachtung, die du auch machst? Und wie gehst du damit um, wenn es so vielen Menschen in unserer Gesellschaft plötzlich ja so schlecht geht eigentlich?
Also man muss sagen, oder das beobachte ich schon seit vielen Jahren, dass es leider sehr vielen Menschen schon sehr lange schlecht geht. Also vielen Menschen in unserer Gesellschaft ging es schon vor Corona psychisch nicht gut. Das muss man ganz klar feststellen, weil es gab auch schon vor Corona für Psychologen oder auch Coaches, die mit Menschen arbeiten, viel zu tun. Also das wird oft auch so ein bisschen zur Seite geschoben, aber das muss man ganz klar sagen. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt hat, unser Leben. Also die Kinder wurden, es kam dann die Frühkindbetreuung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ja auch eine ganze Zeit lang, bin ich ja auch so auf diesem Zug unterwegs gewesen oder in dem Zug gefahren. Also ja, man muss Karriere machen, auch die Frau ja mit Kind, ja, na ja, gut, okay, aber das ist ja manchmal fast wie so ein Accessoire. Also wollte man jetzt noch ein Kind, naja, und dann bekommt man ein Kind, dann haben dann viele möglicherweise die Mittel, das dann auch noch privat betreuen zu lassen, und die anderen geben sie in die Frühbetreuung, also bloß ganz schnell wieder in den Job. Also da ging ja auch in uns jungen Frauen, da ging ja wahnsinnig viel im Kopf ab, und man hatte ja, also ich kenne Frauen aus meinem Umfeld, die dann ein schlechtes Gewissen hatten, wenn sie zu Hause geblieben sind, 3 Jahre bei den Kindern, weil auch da von außen so viel Druck erfolgte, da jetzt gibt es dort direkt die Kita und was willst du jetzt 3 Jahre zu Hause bleiben, weil dann bist du raus aus dem Job, dass natürlich das auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist hinterher, wenn die Frauen wieder in die Berufswelt einsteigen wollen, das habe ich auch immer verstanden, aber das war so ein ganz, ganz bedeutender Punkt, die Kinder wurden, also es war nicht mehr en vogue, wie es in bestimmten Kreisen hieß, die Kinder zu Hause zu betreuen, sondern die kamen in die Kita. Für die Kinder war das aber keine gute Sache, weil die Kinder brauchen in den ersten 3 Jahren die enge Mutterbindung, und um dieses Urvertrauen und diese Beziehungsfähigkeit auch entwickeln zu können, um dann, ne, je älter das Kind wird, desto bedeutender wird dann auch der Vater, und das wäre jetzt so die optimale Entwicklung. So, das fand also nicht mehr statt. Dann da wuchsen also Kinder auf, die eher sehr selbstunsicher waren, die auch nicht sicher gebunden waren, die nicht sicher in Beziehungen waren, keine gute Beziehungsfähigkeit ausprägen konnten. Ich sage das ohne jeden Vorwurf, das ist einfach, da kann niemand etwas dafür, aber wenn man so aufwächst und wenn man immer so mehr in dieser Funktionalität ist und immer vor allen Dingen immer im Außen orientiert, kannst du zu dir selber keine gute innere Bindung aufbauen. Und das ist über Jahrzehnte so ganz klar gesteuert worden. Und der letzte große, das große Finale war das Internet vor circa 20 Jahren. Das war der Tropfen, der meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht das Fass dann zum Überlaufen brachte, weil die Menschen wurden noch mehr quasi von der Beziehung zu sich selbst abgespalten, weil man hockt jetzt nur noch vor einem Rechner. Das war auch schon vor Corona der Fall. Das Internet, die Mobiles sind für mich die größte Sucht der Menschheit. Ich glaube, dass es fast schlimmer ist als Alkohol oder Drogen. Das ist für mich ein unfassbarer Suchtfaktor, der sich da gebildet hat. Und wie das auch die kognitiven Fähigkeiten nicht nur von Kindern und Jugendlichen, die ja heute auch so aufwachsen, verändert. Die Kinder haben ja auch heute, lernen ja gar keine Handschrift mehr, was ja auch für die kognitive Entwicklung unglaublich wichtig ist, mit der Hand zu schreiben, ne? Weil da ganz, ganz bestimmte, Professor Hüther erklärt das eigentlich ganz wunderbar, kann man sich auch mal durchlesen, was da alles zusammenhängt. Heute tippen die auf dem iPad rum in der Schule mit 6, 7 Jahren, das geht ja in der Grundschule jetzt mittlerweile schon los. Und also die ganze Individualität, die ganze Kreativität, dann ging das über Ernährung weiter. Also all das wurde systematisch immer weiter abgeschafft, also individuell nicht mehr gefragt, Beziehungsfähigkeit nicht gefragt, nur noch im Außen orientiert. Zum Beispiel auch diese Geschichten, dass Apps entwickelt wurden, die Menschen daran erinnern, dass sie wieder trinken sollten nach 4, 5 Stunden. Wo ich mir denke, also das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Also wie abgespalten kann man denn von sich selbst sein, wenn man nicht mehr merkt, nicht mehr spürt, dass man mal wieder was trinken sollte. Und das ist, ich habe ja einige Jahre Pressearbeit für eine Klinikgruppe in Deutschland gemacht, die sich auf psychosomatische Erkrankungen spezialisiert hat. Und zwar, deswegen fand ich das damals so sympathisch, mit möglichst wenig Medikamenteneinsatz. Die haben also sehr viel mit Körpertherapie und also ganz verschiedenen tollen Methoden gearbeitet. Und da war das nämlich tatsächlich auch so. Also diejenigen, die mit einem massiven Burnout da eingeliefert wurden oder die auch in Magersucht war, die hatten, oder das ist auch typisch für leider Gottes solche Erkrankungen, die haben keinen Bezug zu sich selbst. Die wussten, also die mussten wieder lernen, was es heißt, 3 Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. Die waren also so abgespalten von ihrem eigenen Empfinden, dass sie das nicht mehr wussten. Aber dass man Apps dann dafür entwickelt, die einen erinnern, oder auch diese, ich bin heute 12.400 Schritte gelaufen. Da denke ich mir auch immer, ja, aber du musst doch eigentlich auch so von dir selber spüren, na, ist das jetzt ein gutes Gefühl, wie viel ich mich heute bewegt habe? Bin ich jetzt wohlig erschöpft? Oder na, könnte ich vielleicht noch mal eine Runde um den Block gehen? Also wir wurden ja systematisch, werden die Menschen immer mehr in diese Technik reingedrängt. Das ist das eine. Und das andere, im Außen, diese Leere, die in den Menschen dadurch erwachsen ist, die wurde in den Konsum, in die Beschäftigung. Also die Menschen sind ganz gezielt in den letzten 30, 40 Jahren, hat das schon nochmal so einen neuen Dreh angenommen, dass ganz gezielt die Menschen immer in, also Die gucken Fernsehen, die jetzt mit dem Internet seit 20 Jahren, 10 Jahre ganz besonders, da werden Spiele gespielt. Sie sind permanent in diesen sozialen Netzwerken unterwegs, die mit sozial meiner Meinung nach nicht viel zu tun haben. Ich finde ganz viel, was da passiert, asozial, wenn ich das mal so klar formulieren darf. Also die wurden immer weiter so in diese Technik, in dieses nach außen. Also mach alles Mögliche, geh shoppen, guck Fernsehen, lass dich da berieseln, aber beschäftige dich bloß nicht mit dir selber. Also denk bitte nicht über dich selber nach, denk bitte auch nicht über dein Familiensystem nach oder wie du möglicherweise Dinge in deinem Leben verändern solltest. Mach das bitte nicht. Geh einkaufen, schau irgendwelche komischen Fernsehsendungen, wo prominente Menschen auf einer Insel rumspringen oder was auch immer. Mach das alles. Tummle dich in Netzwerken stundenlang, mach dich da, verballer deine Energie da rein, aber bitte beschäftige dich nicht mit dir selber. Und dass das über Jahrzehnte so konsequent wirklich in den Menschen auch offensichtlich leider angekommen ist, das Ergebnis sehen wir jetzt. Denn eine mental gesunde Gesellschaft, die in einem gesunden Selbstbewusstsein, die würde dieses Theater nicht mitmachen.
Du
Und
hast ein
genau deshalb werden Menschen wie mich zum Beispiel, das hört man nicht gerne, bei dir ist es sicherlich in weiten Teilen auch so, die Menschen, die am Sonntag bei Menschen machen Mut auf der Bühne saßen, sind so, das hört man nicht gerne, weil Entscheidungsträger überhaupt gar kein Interesse daran haben, dass eine Gesellschaft in eine gesunde psychische Gesundheit kommt und möglicherweise mal wirklich anfängt, viele Fragen zu stellen, zu hinterfragen, logisch zu denken. Also ich meine, wir sind ja mit allem ganz wunderbar ausgestattet, was wir für unser Leben eigentlich brauchen. Die Logik, der Instinkt, all das. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was das eigentlich heißt und wie das funktioniert.
Eine
Und
freidenkende
so leben wir.
Gesellschaft ist ja auch gar nicht gefordert. Wir erinnern uns an das Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, wo
Genau.
von einer maximalen Schockstrategie gesprochen wurde, dass also Kinder beigebracht wird, dass sie die Oma töten können, wenn sie sie umarmen, oder
Ganz
Erwachsene
genau.
eben auch als Gefährder gelten. Die Menschen sind komplett in einer Schockstarre. Und du hast ein wichtiges Thema angesprochen, was ich auch seit Jahren schon verfolge, und zwar ist es diese Generation Cyberkrank. Ich möchte hier
Ja.
Professor Spitzer zitieren, der auch mit seinem Buch Digitale Demenz mir vor vielen Jahren schon gezeigt hat, was da alles schiefläuft. Also diese tollen Dinge, die wir alle haben, ne, die uns das Leben in so vielen Dingen erleichtern, sind gleichzeitig auch der große Fluch. Wir beide, wir gehören zu der Generation, die analog aufgewachsen sind. Wir hatten eine Gott sei Dank analoge Kindheit. Man nennt uns auch digitale Immigranten, was ich eigentlich schon fast schmeichelhaft finde, weil wir einfach im Dreck gespielt haben, auf Bäume geklettert sind, Purzelbäume, Cowboy-Indianer und was es alles gibt. Das darf man ja heutzutage gar nicht mehr spielen, fällt mir gerade
Genau.
ein. Das ist
Du
ja
darfst doch, ich glaube, du darfst noch nicht mal mehr Indianer sagen. Ich
nein,
glaube, das
nein.
ist mittlerweile auch schon nicht
Cowboys
mehr.
und First Nation-Angehörige muss man spielen. Weißt du, also diese ganzen Verwerfungen, die jetzt heutzutage auf die jungen Leute kommen und
Wenn,
das.
darf ich da mal gerade einhaken, Robert, weil das ist, entschuldige, dass ich dich unterbreche, das
Gerne,
ist
gerne.
nicht geziemend, ich weiß es, aber das ist so ein Punkt, der mir gerade einfällt, weil du sagst Indianer. Ich glaube, man darf ja jetzt auch Eltern, soll man nicht mehr sagen, sondern das ist jetzt irgendwie erziehungsberechtigt eins und zwei. Das heißt, auf jeden Fall soll das nicht mehr Eltern heißen und nicht mehr Vater, Mutter, sondern das ist
Ja.
Elternteil eins und zwei. Ich weiß jetzt die korrekte Formulierung nicht ganz genau. Und da denke ich mir auch so, also wie, Entschuldigung, Gaga ist das eigentlich? Das richtet sich ja wieder auch nach den Erwachsenen. Aber Kinder, ein Kind braucht Vater und Mutter, Feierabend. Also wie wenig in unserer Gesellschaft auch wirklich auf die Kinder geschaut wird, was die denn wirklich brauchen. Was ist denn das Bedürfnis für ein gesundes und liebevolles Aufwachsen? Ein Kind möchte nicht erziehungsberechtigt 1 und 2 oder Elternteil 1 und 2. Vater, Mutter, Ende. In der Mitte gibt es nichts. Und das sind alles solche Sachen, weißt du, so ganz natürliche Naturgesetz. Es gibt Vater und Mutter, so wie es Herbst und Winter gibt. Ende. In der Mitte gibt es nichts, vom Naturgesetz aus betrachtet.
Ja.
Und all das, was da versucht wird zu verändern, ich fürchte, das ist wirklich nicht zu unserem Vorteil. Und das Ergebnis sehen wir jetzt schon.
In mannigfaltiger Weise, ja, in allen möglichen Aspekten unserer Gesellschaft wird da irgendwo ein kleine Stellschraube wieder in diese Richtung gemacht. Und das Thema Internet, was du angesprochen hast, das beobachte ich auch in ganz erschreckender Weise. Ein Beispiel: Ein Freund von mir hat eine kleine Tochter, sitzt mit ihr auf dem Spielplatz und nebendran schreit das Kind. Und er beobachtet die beiden Eltern und er für sich kann erkennen, dieses Kind hat offensichtlich Hunger. Und die Eltern reagieren nicht drauf. Und dann, er ist auch mit denen in Kontakt irgendwie so, so nach dem Motto, du meinst nicht, dass dein Kind jetzt Hunger hat und so. Dann, kein Witz, die Mutter zückt die App und auf der App steht, nö, das Kind hat noch keinen Hunger und legt die App wieder weg. Und wo ich mir gedacht habe, so, wie weit sind wir jetzt gekommen, dass die Mutter nicht auf ihren natürlichen Instinkt hört, sondern Mutter, hey, das Kind schreit, es hat jetzt Hunger, ich lege es an die Brust oder gib ihm was zum Essen, ein Gläschen oder sowas, sondern nein, das ist die App. Das ist der transhumanistische Mensch, der von den App-Betreibern gesagt bekommt, wann er dem Kind einen Löffel in den Mund zu stecken hat. Diese Geschichte hat mich echt sehr nachhaltig beschäftigt, wo ich mir denken muss, was musste denn passieren, dass die Eltern sich so weit haben verändern lassen? Also was du gesagt hast, auch so diese Entfremdung von sich selbst, dieser Ruf nach Technik, der jetzt in diesen asozialen Netzwerken permanent vorangetrieben wird. Ist das eine Entwicklung, die wir überhaupt noch umkehren können? Weil die junge Generation, die jungen Eltern, die jetzt die nächste Generation in die Welt begleiten, die sind ja selber schon seit 10, 15 Jahren mit diesen digitalen Monstern sozusagen beschäftigt. Ist das überhaupt noch umkehrbar, so eine Entwicklung?
Also schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, aber nicht unmöglich. Was ich ganz interessant finde, ich bin extrem dankbar, wie du auch dafür, dass ich noch 30 Jahre, also es gibt ein Leben ohne Handy. Ich kann das bezeugen, man kann ohne Handy leben, es geht wunderbar. Und ich kann mir auch tatsächlich noch drei Termine im Kopf merken, was ich auch ganz interessant finde. Also ich habe so, also von Herzensmenschen, was mir wirklich wichtig ist, die Geburtstage, die habe ich im Kopf, die muss ich mir nirgendwo eintippen. Und da habe ich übrigens mal ein ganz interessantes Sozialexperiment gemacht in einem sozialen Netzwerk. Da hatte ich meinen Geburtstag, ich habe im Dezember Geburtstag und habe den auf Juni gelegt in der Information. Und dann gibt das ja in deinem Netzwerk, bekommen die ja morgens dann die Nachricht, hier, XY hat Geburtstag. Und dann dachte ich mir, jetzt bin ich mal gespannt, wer dir alles zum Geburtstag gratuliert im Juni, obwohl der ja im Dezember ist.
Ist ja fies.
Es war hochinteressant. Also da gab es jede Menge Nachrichten von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich einfach nur mal Kontakt bestätigt habe. Ich sage, es mir egal, das sind keine privaten, sage ich mal, despektierlichen Dinge, die ich da poste. Also habe ich das bestätigt. Aber auch Menschen, die mich zumindest so gut kennen müssten, dass sie wissen sollten, auch wenn sie jetzt den genauen Tag nicht wissen, aber die hätten wissen müssen, Moment mal, die hat doch im Winter irgendwie immer Geburtstag, also im Sommer, das stimmt doch. Die haben mir zum Geburtstag gratuliert. Und dann habe ich hinterher geschrieben, das war ein Sozialexperiment, denen dann eine private Nachricht geschrieben, es war ein Sozialexperiment, weil ich mal wissen wollte, ob du darauf reinfällst. Und dann kam als Antwort unisono, also ich fand es komisch, muss ich sagen, dass da irgendwie mir das vorgeschlagen wurde. Aber dann dachte ich mir, naja gut, aber wenn das Netzwerk das sagt, dann wird das schon richtig sein und dann gratuliere ich zum Geburtstag. So weit sind wir gekommen, Robert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen. Wenn das Netzwerk es mir sagt, dann wird das schon stimmen und dann gratuliere ich der Tante jetzt mal zum Geburtstag. Unglaublich.
Wenn das
Kann
Navi
man das
sagt, da geht's
ändern?
lang, dann fahren die da lang, obwohl sie eigentlich schon angekommen sind. Aber das Navi sagt, du musst noch mal um den Block fahren.
Exakt. Exakt. Kann man das noch ändern? Ja, man kann das noch ändern. Das dauert aber natürlich auf der einen Seite und das ist auch viel Arbeit. Man kann das ändern, indem man jetzt zum Beispiel mit jüngeren Menschen, die jetzt noch die Eltern geworden sind oder auch noch junge Eltern sind, indem man mit denen darüber in ein Gespräch kommt. Und das Hochinteressante ist, die empfinden jetzt Menschen wie mich zum Beispiel als jemand, der empathisch ist, weil er auch seine Lebensgeschichte hat, weil er auch daran gearbeitet hat, weil er eben auch möglicherweise jetzt ein bisschen mehr da schon selber erfahren hat, als jetzt diese jüngeren Menschen das haben. Und es ist hochinteressant festzustellen, dass also offensichtlich so eine Art Urinstinkt da schon noch ist. Weil wenn man sich dann mit denen darüber unterhält, ohne jetzt belehrend zu sein, um Gottes Willen noch, einfach nur so wirklich als Diskussion oder naja, was haltet ihr, man könnte sich auch so oder so vielleicht, was meint ihr, wie seht ihr das denn? Da kommen schon noch so, da merkst du, da kommen so zarte Pflänzchen hoch, so nach dem Motto, ja, eigentlich muss ich das auch ohne diese Technik hinkriegen oder wenn ich jetzt mal so lerne, wieder auf mich zu hören. Also das geht schon noch. Aber man muss sich natürlich schon auch die Frage stellen, na ja gut, wie soll man das abdecken? Also wie viele Psychologen oder Coaches bräuchten wir da, um das den Menschen quasi mal wieder erst beizubringen? Aber es ist möglich, indem man einfach versucht, so jeder für sich diejenigen, die es vielleicht so ein bisschen anders sehen, mit Menschen darüber zu sprechen und die das dann auch weitertragen. Ne? Da bilden sich ja jetzt auch gerade ganz interessante Gruppen. Also es ist schon schön zu sehen, dass so selbstorganisierter Versorger, Lehrer, am Sonntag habe ich über Schulen ja auch gesprochen, Lehrer, die jetzt sagen, oh, ich habe darauf keinen Bock mehr, ich gehe lieber auch in freie Lehrerschaft und da organisieren sich Eltern zusammen und mieten kleine Räume oder auch ganze Höfe werden gepachtet, wo die Kinder dann von 10, 20 Familien geschult werden. Also das ist schon interessant zu sehen. Da gibt es offensichtlich, da ist schon noch was im Menschen. Also da gibt es diesen Instinkt noch. Der muss nur freigebuddelt werden. Ob das fürs große Ganze reicht, das kann ich dir nicht beantworten, Robert. Das ist ein ganz schweres Thema. Und wenn du mich fragst, bist du da hoffnungsvoll? Ich gebe da ganz viel positive Energie rein und hoffe, dass das reicht. Sicher bin ich mir nicht.
Ich möchte gerne auf das Thema Kinder zu sprechen kommen, weil ich noch die Worte im Ohr habe von den Wortmeldungen am Schluss von Menschen machen Mut. Da haben sich zwei Frauen gemeldet, die von ihren eigenen Erfahrungen berichtet haben in der Schule. Da Klasse mit 25 Kindern, 8 Jahre alt. Und die haben versucht, den anderen Eltern quasi ganz sanft und behutsam und nicht mit der Brechstange Informationen zukommen zu lassen, wie schädlich diese Masken sind und was die Maßnahmen den Kindern eigentlich antun. Und die beiden Frauen waren in ihren Aussagen eigentlich ja sehr bestürzt, oder sie waren sehr bestürzt, was sie da erlebt haben, weil da nicht nur Kritik kam gegenüber den Eltern, sondern die anderen Eltern wollten sogar, dass die Kinder die Masken aufsetzen, weil sie das bisschen nicht atmen können, ist in deren Augen viel weniger schlimm wie die eventuelle Ansteckung mit dem so vermeintlich tödlichen Virus. Wie kannst du das analysieren? Wie schätzt du das ein, dass also ein paar Leute es offensichtlich immer noch gibt, Gott sei Dank gibt, die verstanden haben, wie man alles einzuordnen hat, aber wenn die sich dann gegen die Mehrheit stellen, immer der Kampf gegen Windmühlen?
Ja, bei denen ist offensichtlich, also diejenigen, die sich jetzt dagegen stellen, also da ist offensichtlich der Instinkt, dieser natürliche Instinkt als Mutter, sind ja, waren ja auch am Sonntag, waren es ja Mütter, die da gesprochen haben. Der ist dann offensichtlich bei einigen doch noch vorhanden. Ne? Also bei manchen ist er vielleicht, oder bei vielen ist er leider 5, 6 Meter zugeschüttet. Ich sage jetzt das immer als Zahl und bei anderen vielleicht nur 20 Zentimeter. Aus verschiedenen Gründen. Die sind möglicherweise diejenigen, die da jetzt, die sensorisch da feiner aufgestellt sind, sind vielleicht anders aufgewachsen. Die hatten andere Eltern. Das ist ja nicht so, dass alle jetzt so aufgewachsen sind. Es gibt ja schon, also ich habe neulich mich mit einem Mann auch in unserem Alter unterhalten, dessen Mutter war 84 Jahre alt, sagte du, meine Mutter war schon vor 70 Jahren so. Also es gab immer wieder solche Menschen und er selber ist auch, er bezeichnet sich seit, er ist 50 und bezeichnet sich seit 35 Jahren als aufgewacht. Also der war 12, 13, 14, als er ganz viele Fragen schon gestellt hat, weil er eben so eine Mutter hatte. So, und diejenigen, die jetzt heute da noch so ihren besseren Instinkt für ihre Kinder haben oder für ihr Familiensystem, sind möglicherweise eben auch mit anderen Eltern aufgewachsen oder hatten andere Bezugspersonen oder haben schon an ihrer eigenen Psyche gearbeitet, warum auch immer. Leider, wie du sagst, ist das eher noch die Ausnahme. Die meisten sind so in ihrer Angst gefangen, auch diese sogenannten Helikoptereltern, ne, die wir ja auch, ist eine ganze Generation an Helikoptereltern, die sind innerlich so in ihrer eigenen Angst gefangen, weil natürlich auch gesellschaftspolitisch Menschen immer, mit der Angst wurde ja immer schon gespielt. Versicherungen spielen und arbeiten nur mit unserer Angst. Nichts anderes. Also es wurde immer schon ganz gezielt mit der Angst, mit der Urangst im Menschen, dass etwas passieren könnte, gearbeitet. Keine Versicherung würde funktionieren, die Milliarden im Jahr damit umsetzen, mit der Angst der Menschen in allen möglichen Bereichen. Keine Versicherung würde funktionieren, wenn jeder in einem guten Urverständnis wäre. Das ist auch ganz vielen Menschen nicht klar. Da wird auch nur mit der Angst der Menschen gespielt. Wir sind im Grunde genommen eine Angst, Hans-Joachim Merz sagt ja, wir haben eine Angstpandemie und ich sage genau, da kommt noch eine Bewusstseinspandemie kommt noch obendrauf, weil eben ganz, ganz viele in unserer Gesellschaft nicht mehr in ihrem natürlichen, wirklichen Selbstempfinden sind und ja, nur im Außen orientiert. Wir sehen das ja auch jetzt, wie die Menschen sich engagieren. Die meisten, nicht alle, natürlich, Gott sei Dank, aber die meisten meinen, ich gehe zu einer Demonstration und dann muss es schon irgendwie wieder gut werden. Das ist gut, dass Sie zu einer Demonstration gehen. Das muss, sage ich auch als Juristin, das muss möglich sein in einer Gesellschaft. Wunderbar, das reicht aber leider nicht. Also auch da immer dieses im Außen orientieren, dass andere das dann mit für mich irgendwie regeln und dass es dann schon wieder irgendwie gut wird oder dass man sich eine Spritze jetzt in den Arm haut, das ist es nicht. Jetzt diese Zeit, jetzt ist es wirklich soweit, dass man mehr oder weniger aber sowas von mit der Nase auf die Tatsache gedrückt wird, dass man sich mit sich selbst und seiner Familiengeschichte, seiner Lebensgeschichte und seinem Familiensystem beschäftigen muss. Und nur wenn das gesund ist, nur wenn da die ersten Schritte jetzt erfolgen, dann kommst du automatisch in eine ganz andere Lebensenergie und hast auch die Kraft hinzuschauen, was möglicherweise nicht so wirklich optimal funktioniert in dieser Gesellschaft. Und diese Eltern, die jetzt noch so in der Angst sind, die haben diese Kraft nicht. Also man kann denen im Grunde genommen, mir fällt das immer schwer, dann einen Vorwurf zu machen, kann ich nicht, weil ich weiß, was dazu geführt hat, dass die so in ihrer Angst verhaftet sind. Denn die sind auf einem so dünnen Lebenseis unterwegs, was sowieso schon Risse hat, schon vor Corona. Und jetzt kam Corona, im Übrigen ja die Krone, ist ja auch herrlich, diese Wortwahl, kann man auch mal ein bisschen drüber nachdenken, die kam jetzt da oben drauf und die haben jetzt möglicherweise noch mehr im Unterbewusstsein, aber schon irgendwo das Gefühl, wenn ich jetzt noch anfange, die Dinge zu hinterfragen und wenn ich jetzt noch anfange, mir anzuschauen, ja, an was habe ich denn da 30, 40 Jahre lang geglaubt? In welchem Lebens, in welcher Truman-Show? Jeder in seiner eigenen persönlichen Truman-Show, wer den Film nicht kennt, bitte unbedingt anschauen, die Truman-Show. Ist hochinteressant. Viele, viele Jahre alt, aber sollte man sich nochmal anschauen mit Jim Carrey. In welcher Show bin ich denn da 30, 40, 50 Jahre unterwegs gewesen? Und das wirklich, sich das anzuschauen und dann zu erkennen, okay, also die Dinge sind vielleicht nicht so, wie ich dann doch angenommen habe. Das muss man aushalten können. Und das können die allermeisten nicht.
Großartiger Film, wo der Scheinwerfer runterfällt und Sirius B draufsteht und er zum ersten Mal merkt so, da ist doch etwas nicht ganz richtig. Ja. Jetzt hast du mir gerade viele Stichpunkte gegeben und ich möchte dieses Thema Digitalisierung, Internet, Suchtfaktor nochmal aufgreifen. Und zwar, wir haben uns lange unterhalten schon vor diesem Gespräch und haben uns ausgetauscht und versucht auch zu analysieren, was hier passiert. Und es geht in die Richtung, 2008, 2009 gab es ja schon mal einen Anlauf mit dieser weltweiten Pandemie. Das Ganze hat nicht richtig gezündet. Und deine Vermutung, deine Analyse war, dass eben dieser digitale Suchtfaktor und auch die Verbreitung der digitalen Medien damals noch nicht so fortgeschritten war. Also ich erinnere mich, das Internet wurde so langsam populär um die 2000er rum, so Ende 90er, Anfang 2000er. Da ging es dann los, dass man so nach und nach dann auch ISDN-Anschlüsse hatte. Die Seiten waren bei weitem nicht so lebendig und die Inhalte und Informationen, das gab es noch nicht, keine YouTube-Kanäle, das ist alles erst 2006, 7, 8 entstanden. Und dann mit dem iPhone, als sozusagen jeder das Internet in der Tasche bekommen hatte, ging es dann richtig los. Und das Beispiel Kinder auch nochmal, ich beobachte beim Spazierengehen an den Spielplätzen eigentlich sehr viele junge Mütter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, sondern die sagen, okay, für mich ist Spielplatz Quality Time, das Kind ist beschäftigt, ich kann endlich wieder Facebook und WhatsApp und sonst irgendwas machen. Mhm. Nur nochmal als einzelner Gedanke. Was denkst du, hat die Digitalisierung denn jetzt für diese jetzige Situation ausgelöst? Oder anders gesagt, wäre ohne das iPhone diese globale Kampagne, wie wir sie jetzt haben, vielleicht gar nicht möglich gewesen?
Meiner Meinung nach ist das so, weil du musst dir ja anschauen, wenn du jetzt mal 20 Jahre zurückdenkst, wie viele von denen, die jetzt heute online unterwegs sind und sich etwas anschauen, haben Zeitung gelesen vor 20 Jahren. Das ist ein Bruchteil meiner Meinung nach. Und auch die Manipulation der Masse, das ist ja ein uraltes Modell. Ich habe da ja auch schon öfter darüber gesprochen. Das ist also die Massenseele, Gustave Le Bon, Edward Bernays, weil ich habe ja nun auch viele Jahre als PR-Managerin gearbeitet. Also ich kenne diese ganzen Mechanismen ja und weiß, wie Menschen zu manipulieren und zu steuern sind. Wenn du dir anschaust oder wenn du Menschen fragst heute noch, ja, was ist denn das, was ihnen bei Covid in Erinnerung bleibt? Hast du die Bilder aus Bergamo nicht gesehen? Hast du das nicht gesehen im Internet, bei Facebook? Also da war, hast du diese Bilder denn nicht gesehen? Und das alleine wäre nur mit Zeitungen nicht möglich gewesen. Gut, wir haben noch das Fernsehen, klar,
Ja,
das ist natürlich schon nach wie vor auch ein gigantisches Medium und diese Zeit 20.15 Uhr oder 21.45 Uhr für die verschiedenen Formate, das ist natürlich schon etwas, wo es auch vor 20 Jahren schon möglich war und ja auch passiert ist, die Menschen zu manipulieren. Aber ich denke, das Internet war da schon nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also einmal für die Manipulation der Masse, was darüber transportiert wird, denn, und aber auch zur weiteren Ablenkung. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir anschaue, wie die Menschen ja in den sozialen Medien sich da aneinander abarbeiten jetzt mit Kommentarschlachten, die also ewig lange dauern oder immer wieder auch diese Aufmerksamkeit ins Außen. Oh, pling, oh, pling, oh, ich muss direkt auf dieses, es klingt wieder. Es hat sich jemand irgendwo, da gibt es wieder eine neue, also alles immer ins Außen, bloß nicht ins Innere. Immer im Außen sein, immer in dieser Außenreaktion sein, aber bitte nicht mit mir selber beschäftigen. Und diese Selbstunsicherheit, die in diesen Menschen drin hängt, warum ist zum Beispiel, warum ist denn Instagram oder Facebook, warum ist das denn so erfolgreich geworden in so kurzer Zeit? Also wie bescheuert ist das eigentlich, wenn ich mal darüber nachdenke, man hätte vor 20 oder 25 Jahren Urlaubsbilder vom Italien-Urlaub ausgedruckt auf die Straße gelegt. Da hätte doch jeder gesagt, hättest du doch auch gesagt, dann hast du eigentlich einen Knall, hast du eine Tasse im Schrank. Warum legst du denn Bilder, wo du im Bikini am Strand sitzt auf dem Bürgersteig? Liegst du eigentlich noch ganz sauber? Nichts anderes passiert heute. Die Menschen, endlich wurden die Menschen gesehen. Diese Selbstunsicherheit und diese mangelnde Aufmerksamkeit, die viele eben in ihrer Kindheit und Jugend erfahren haben. Und endlich das Internet suggeriert, spielt vor, es interessiert sich jemand für dich und du bist wichtig. Endlich hast du auch eine Bedeutung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deswegen wurden solche Netzwerke wie Facebook und Instagram so schnell so erfolgreich. Man hört das natürlich nicht gerne, ne? Weil das ist ja picky, wenn ich so etwas sage. Aber es wird jetzt, glaube ich, höchste Eisenbahn, da mal ganz ehrlich drauf zu schauen. Es ging ja so weit, dass heute ganz, ganz viele Menschen in unserer, selbst in unserer Generation, aber vor allem auch jüngere, felsenfest davon überzeugt sind, dass man nur noch online einen Partner finden kann. Wie bekloppt ist das denn eigentlich? Die glauben, man kann nur noch über Online-Dating einen anderen Menschen treffen. Und wenn ich dann sage, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Ja, wo soll ich denn heute noch jemanden kennenlernen? Ich sage, geh raus auf die Straße, geh mit einem offenen Herz und mit offenen Augen durch die Welt und du wirst beim Bäcker, im Supermarkt, an der Tankstelle oder wo man sich auch im Sportverein auch heute noch kennenlernen kann, selbst in Pandemiezeiten kann man einander kennenlernen, wenn man das möchte. Ich muss nicht hinter diesem Apparat da sitzen und irgendwie da auf irgendwelchen Portalen rumsurfen. Das kann man natürlich machen, wer das möchte. Aber ganz viele Menschen glauben ja, das geht nur noch so. Und warum ist auch Online-Dating zum Beispiel so schnell so erfolgreich geworden? Weil das für die ja überwiegend eher selbstunsichere Gesellschaft zunächst mal einfacher ist. Man sitzt hinter einem Apparat, die Bilder werden geschönt. Ich habe mich ja für ein Buch da sehr lange mit beschäftigt. Der Lebenslauf wird geschönt. Und damit kann ich mich erstmal, sage ich mal, vielleicht noch etwas heller darstellen, als ich meine, jetzt in der Realität zu sein. Und also da auch da wird mit der Selbstunsicherheit der Menschen gespielt. Und zwar mit einem Milliardengeschäft. Online-Dating ist eine Milliardenindustrie. Das ist, glaube ich, auch den Menschen nicht da. Da wird so ein unfassbares Geld mitgemacht. Aber spielt eben wie in vielen anderen Bereichen unseres Lebens mit der Selbstunsicherheit eines Menschen.
Und du meinst also, die Selbstunsicherheit der Menschen wurde vermeintlich gefüllt durch diese digitale Aufmerksamkeit. Oh, ich habe 500 Freunde bei Facebook, ich habe so, genau, so viele Likes und Tweets und Retweets und sonst irgendwas. Also die verzweifelte Suche nach Aufmerksamkeit wurde durch die digitalen Medien natürlich erst ermöglicht, weil wo hat man denn sonst so ein Feedback schon gehabt im Leben?
Genau, also dadurch hast du die Menschen quasi in dieses Internet und in diese ganzen Netzwerke reingezogen, um darüber die Kontrolle immer weiter auszubauen. Dadurch, so kamen die ja an unsere ganzen Informationen. Die wussten also und die wissen ganz genau, du magst lieber Schokoeis, du liegst nur in einem Gelb-Bikini am Strand, ach, du hast eher weniger Freunde, dir gratulieren 300 Freunde an der Pinnwand. Freunde sind ja keine Freunde, also ich sage mal Individuen, Menschen, bei dir sind es nur 10. Also Dass diese Selbstunsicherheit und diese angelegten Dinge, über die ich am Anfang gesprochen habe, also die Menschen, dass sie quasi so gemacht oder dazu gebracht wurden, so wurden sie in die Netzwerke getrieben und so konnten all die Informationen, all die Daten, all das, was jetzt benötigt wird nach Klaus Schwab für den Great Reset. Also das ist ja ganz logisch, man kann da ganz sachlich, ganz nüchtern drauf schauen und Puzzle für Puzzle zusammensetzen. Man hat aufgrund dieser Gegebenheiten, der Mensch war dann so quasi angelegt, dass er darauf anspringt auf dieses Internet, dass er anspringt auf die Mobiles, dass er anspringt auf dieses digitale, virtuelle und jetzt hat man sie da drin seit Jahren. Und jetzt kommt die nächste Stufe. Jetzt wird eben gezündet, die Kontrolle wird immer weiter ausgebaut und. Aber das ist ganz wunderbar, ganz sauber, ganz sachlich über 30, 40 Jahre ganz klar zu analysieren, wie das alles funktioniert hat.
Ich erinnere mich an einen Redebeitrag von dir am Sonntag und ich denke, wir haben da den gleichen Artikel gelesen, weil du hast ein paar Punkte angesprochen, die mir sehr bekannt vorkamen. Und zwar ging es darum, wie man die Menschen mit diesen Informationen manipulieren kann. Also den Artikel, den ich gelesen habe, ich versuche es mal so zu sagen, es ging
Du meinst
darum,
das All but by the Mensch hat? Habe ich drüber gesprochen. Das ist interessant. Seit Sonntag kursiert jetzt auf einmal das All but by the Mensch hat durchs Internet.
Ja.
Also schön zu
Biedermann,
sehen, wie das
Biedermann,
Kreise
das
zieht.
ist dieser Psychologe aus den 50er Jahren, der dann,
Genau.
also ich versuche es in meinen Worten wiederzugeben, verzeih mir, wenn ich es nicht ganz hinkriege. Also man kann ganz klar erkennen, dass die Rhetorik und die Methodik, die wir jetzt in den Medien erleben, eigentlich von den Geheimdiensten auch benutzt wird, wenn sie jetzt von irgendwelchen Kriegsgefangenen falsche Geständnisse erpressen wollen. Also es geht in die Richtung Monopolisierung der Information, Isolation der Personen, permanente Änderungen der Umgebung, dass die Menschen sich nicht adaptieren können und damit sich auf die Situation einstellen können. Dann wieder Lockerungen. Und das habe ich rausgehört bei dir am Sonntagabend. Und dieser Biedermann-Chart, ja, ich glaube, das geht in diese Richtung. Ich spüre oder ich sehe das auch in unseren Medien, dass die Menschen also wirklich mit psychologischen Geheimdienstmethoden hier in diese Angstpsychose weiter hineingetrieben werden. Und du hast vorhin auch gerade Gustave Le Bon erwähnt oder Edward Bernays. Das sind ja auch Methoden, die seit ja, fast 100 Jahren mittlerweile bekannt ist. Manufacturing Consent, also wie kann man den Konsens sozusagen herstellen? Vielleicht kannst du da zwei, drei Gedanken dazu sagen, wie du das jetzt analysierst, wie unsere Medienlandschaft, Schrägstrich, politische Klasse sozusagen die Menschen in diese, ja, in dieses bewusste Verhalten, in dieses gesteuerte Verhalten reindrückt.
Also, ich nenne das psychologische Kriegsführung und zwar ganz sachlich, ganz ruhig, ohne irgendwelche Verschwörungstheorien bedienen zu wollen. Aber wenn ich da als Strafrechtlerin und Kriminologin draufschaue, wenn man sich anschaut, auch eben Mechanismen der Mind Control MK Ultra, das war ein Programm, was die CIA aufgelegt hat, in den 50er Jahren auch, das soll Anfang der 70er Jahre dann ausgelaufen sein. Das wurde ganz, ganz lange als Verschwörungstheorie abgetan. Es hat aber dann später auch in Kanada Verfahren gegeben, auch in Kliniken, was dort mit Menschen passiert ist. Das hat mit Verschwörungstheorie nichts zu tun. Das ist Realität, wie auch viele, vieles andere Realität ist. Auch die Babyfarmen in Nigeria sind Realität. Also man muss das aushalten können. Und ich habe ja am Sonntag auch gesagt, ich verstehe ja auch, wenn Menschen sagen, das ist zu viel für mich, ich halte das nicht aus. Aber dieses All but by the Mensch hat ist insofern auch sehr interessant. Die Punkte, die du genannt hast, wunderbar, das ist genau so. Und die für dich, für jeden Einzelnen vorher vorhandene Normalität wird nur zurückgegeben gegen Zugeständnis. Das finde ich noch ganz wichtig. Und das Zugeständnis jetzt im Moment sind ja zum Beispiel die Tests. Also wenn du einen Test gemacht hast, dann darfst du zum Friseur gehen oder dann darfst du einkaufen gehen. Und die nächste Stufe ist eben die Impfung. Das ist dann das Zugeständnis. Also wenn du die Impfung genommen hast, dann darfst du wieder ins Flugzeug steigen. Dann darfst du über eine Grenze hüpfen. Also das sind ganz, man kann das ganz klar, diese Isolierung, monopolartige Wahrnehmung der Meinung, Schwächung des Organismus, all das, was jetzt passiert, was eigentlich ja Gesundheit fördern soll, das hat ja nichts mit Gesundheitsförderung zu tun. tun. Die Menschen sitzen zu Hause, soziales Leben, das Allerwichtigste, dieses Social Distancing, das ist für mich ein Unwort der Menschheitsgeschichte im Grunde genommen, weil wir sind soziale Leben. Was brauchen wir? Wir brauchen Berührung, wir brauchen Umarmung, wir brauchen uns miteinander. Auch das wurde ja versucht, uns immer weiter auszutreiben und nicht mehr eben miteinander wirklich zu sprechen, sondern nur noch hinter diesen Computern, hinter diesen Kästen zu sitzen. Wir sind aber soziale Naturgesetz. Da kannst du auch 5 Weltwirtschaftsforen aus dem Boden stampfen. Die werden nicht, zumindest jetzt in dieser Menschheitsausformung, nichts daran ändern können, dass wir soziale Leben sind, dass wir uns nach Liebe sehnen, dass wir Zuneigung brauchen und dass wir das auch wahnsinnig gerne zurückgeben, dass wir Umarmung und Berührung brauchen. Daran werden die nichts ändern. Und das geschieht alles nicht im Moment. Und das führt enorm eben auch nicht nur zur psychischen, sondern auch zur physischen Erkrankung. Also das ist die Schwächung des Organismus. Und das Zugeständnis eben ist dann, also nur wenn du mir was gibst, sei es jetzt den Test oder die Impfung nimmst, nur dann bekommst du wieder was zurück. Und zu Bernays, ich habe das auch schon ein paar Mal genannt, aber das ist für mich so eines der prägnantesten Beispiele. Das ist fast 100 Jahre alt. Was Edward Bernays, als er den PR-Auftrag für einen Schinkenproduzenten gewonnen hatte, gemacht hat, der hat sich dann überlegt, ich lege mich nicht mit der Konkurrenz an, sondern ich muss den Absatz von Schinken erhöhen. Wie hat er das gemacht? Da gab es eine Studie, wo festgestellt wurde, also Schinken ist für die Ernährung und für das gesunde Aufwachsen von Kindern unumgänglich. Diese Studie hat der an 4000 Ärzte verschickt, die Studie hatte er natürlich mit dem entsprechenden Ergebnis in Auftrag gegeben. Das Ergebnis der Studie, damals an 4000 Ärzte verschickt in den USA, diese 4000 Ärzte haben das ihren Patienten weitergegeben, also passen Sie auf, wenn Sie gesund bleiben wollen und vor allem, wenn Ihre Kinder gesund aufwachsen sollen und groß und stark werden sollen, dann müssen Sie ganz viel Schinken essen. Und die Menschen haben das getan. Dann wurden Prominente beim Schinkenfrühstück fotografiert, in Hotels, in Magazinen. Und später wurde Edward Bernays mal gefragt, ja, Entschuldigung, das müssen die Menschen doch irgendwie gemerkt haben. Es leuchtet einem doch ein, dass Schinken jetzt nicht das gesündeste Essen der Welt sein kann. Und Bernays sagt, in einer Arte-Dokumentation kann man sich noch anschauen, wenn man das möchte, gibt es im Internet noch zu finden. Wissen Sie, sagte Bernays, wenn Ihnen 4000 Ärzte erzählen, dass Schinken für Ihre gesunde Ernährung unumgänglich ist, dann essen Sie Schinken. Und das erleben wir jetzt im Moment ja auch mit der Impfung. Ich bin nicht grundsätzlich eine Impfgegnerin, um Gottes Willen. Ich bin aber eine Gegnerin dieser Covid-Impfung. Weil, und das sage ich jetzt wieder als Juristin, diese Impfung ist weltweit in einer Notfallzulassung, dass wir überhaupt die Diskussion führen, auch die juristische Diskussion, dass ein Medikament oder eine Therapie oder als was man auch immer dieses Gebräu bezeichnen möchte, was da in die Menschen initiiert wird, dass etwas in einer Notfallzulassung Voraussetzung dafür sein soll, dass ich am sozialen Leben weiter teilnehmen kann, im Sinne von Restaurantbesuchen, einkaufen gehen oder reisen. Das ist für mich so absurd, weil keiner kann zum heutigen Zeitpunkt sagen, was ist in 2, 3, 4 Jahren? Möglicherweise sterben Menschen im Zusammenhang mit der Impfung, was wir ja jetzt ja auch weltweit schon sehen. Auch diese Informationen werden ja sehr unterdrückt, aber mit AstraZeneca hat es Todesfälle gegeben, aber auch mit den anderen Produkten hat es Todesfälle gegeben. Also soll von einem Menschen verlangt werden, eine potenziell mögliche Selbsttötung oder schwere Körperverletzung. Wir wissen nicht, was die Nebenwirkungen sind in 2, 3, 4 Jahren. Das kann niemand zum jetzigen Zeitpunkt seriös behaupten. Und dann soll also von Menschen verlangt werden, eine potenziell mögliche Selbsttötung, eine potenziell mögliche Körperverletzung vorzunehmen mit der Impfung, nur um am sozialen Leben teilnehmen zu können. Also steht da das Wohl der Allgemeinheit über der persönlichen Freiheit. Das ist für mich eine so absurde Geschichte, dass ich da wirklich fassungslos bin, dass die nicht auch schon viel lauter auch unter Juristen in den Mainstream-Medien geführt wird, weil das kann man nicht seriös unterstützen, so etwas. Da bin ich wirklich fassungslos.
Also wenn wir uns die Gesetzmäßigkeiten von Propaganda anschauen, dann können wir das eigentlich 1:1 übertragen auf die heutige Zeit. Damals Absolut. War es das Beispiel ja. mit dem Schinken. Du musst nur so und so viele Multiplikatoren von dieser Meinung überzeugen, dann ist das auch so. Und genau. heute haben wir dann eben auch bis dahin von mir so hochgeschätzte Herrschaften wie Precht oder Spitzer davon überzeugt, dass Covid die ganz große Geißel der Menschheit ist. Und diese beiden als Multiplikatoren erreichen natürlich dann Millionen andere. Und wenn diese intellektuelle Autorität, diese moralische Instanz, dann natürlich sagt, Social Distancing und jetzt Lockdown und ganz, ganz wichtig, dann ist ja klar, dass die Menschen sich dann diesbezüglich nach denen richten. Dieses Beispiel, was du vorhin erwähnt hast mit Edward Bernays, mit dem Schinken, ich hatte da noch was Interessantes im Kopf, und zwar ist das mit Tabak. Also er hat den Auftrag bekommen von der Tabakindustrie damals, wie kann man
Genau.
jetzt Tabak, den Absatz erhöhen? Und das war damals in einer Zeit, als die Frauen noch nicht so viele Rechte hatten und es galt auch als verpönt, wenn eine Frau raucht. Und er hat den Frauen die Zigaretten als Fackel der Freiheit verkauft, mit diesem Suffragettenbewegung, also sprich die Frauen, die sich emanzipiert hatten, Gott sei Dank, ja. Und dann haben die Frauen zu rauchen angefangen und er hat einfach mal den Absatz der Industrie fast verdoppelt. Nur durch falsche Propaganda, durch die richtigen Kanäle, und genau das Gleiche erleben wir jetzt eben auch hier. Monopolisierung der Wahrnehmung, Monopolisierung der Informationsgewinnung, das erleben wir über Facebook, Google, die ganzen digitalen Konzerne in Amerika, die sorgen dafür, dass wir ja eigentlich nur noch ein kleines Fenster der Realität wahrnehmen, und auf das stürzen sich die ganzen Menschen drauf. Also
Ja.
ich bin gerade in einem Zustand der ja gewissen gesteigerten Resignation, muss ich auch sagen. Ich habe natürlich immer noch Hoffnung, deswegen sitzen wir hier zusammen, deswegen machen wir das, was wir tun und versuchen, die Leute aufzuklären, aber mit dieser geballten Macht, die aus Silicon Valley kommt, das gepaart mit UNO, IWF, Weltbank und wie sie alle heißen, diese ganzen Supraglobalisten, da sehe ich dann eigentlich, die Menschheit kann offensichtlich hier aus diesem Tal der Tränen nur rauskommen durch Schmerz. Nur wenn der Schmerz groß genug wird, wenn also der Mensch selber merkt, hier läuft etwas schief, dann wird's besser werden. Weil momentan bin ich echt so auch resigniert und sage, also mit welcher Geschwindigkeit sich die Gesellschaft jetzt verändert, wie jetzt die Gesetze umgebaut werden. Jetzt habe ich erfahren, Bananenrepublik, wenn man jetzt in Zukunft sagt über Deutschland, ist es schon strafbar. Das ist jetzt das Nächste. Also der Meinungskorridor, die Verengung des Debattenraumes und wie es Mausfeld und die ganzen schlauen Leute eben sagen, das wird immer krasser. Und ich muss gestehen, ich hoffe, dass wir es noch lange machen können, aber wie lange wir noch so Interviews führen können, das steht eigentlich auch in den Sternen. War jetzt keine konkrete Frage, aber wie gehst du damit um persönlich, wenn du dir dieses extreme Ausmaß der Manipulation hier anschaust?
Also um mit Mausfeld zu sprechen, die Makrophagen der Macht,
Ja, fantastisch.
das
Erklär das
Gehirn
mal ein
der
bisschen.
Macht,
Erklär mal ein bisschen.
strömen sofort, genau, strömen sofort aus. Und auch dafür brauchtest du übrigens das Internet. Ne? Auch das würde nicht so, klar, das Fernsehen schon, aber das würde nicht so funktionieren, wenn sie das Internet nicht hätten. Ne? Weil kaum ist irgendwo ein Urteil gesprochen worden, siehe Weimar jetzt, schon überall kommen sie dann natürlich auch in den Online-Medien, in den sozialen Medien. Und dann wird der Rechter, dem wird jetzt Rechtsbeugung vorgeworfen. Und überhaupt, er war auch gar nicht zuständig. Also das hat schon noch mal eine neue Stufe gezündet.
Aber erklär mal schnell das mit den Makrophagen. Also Makrophagen ist ein Begriff aus der Medizin. Das sind unsere
Fresszellen.
Körperfresszellen, die die Feinde abwehren, die Viren, die Bakterien. Und da kommen sozusagen unsere Gesundheitspolizei, das sind die Makrophagen. Und in dem Bezug auf die politischen Verhältnisse sind die Makrophagen der Macht, sind die Faktenchecker, Korrektiv, Psiran,
Ganz genau.
Wikipedia. Das sind diejenigen, die auf all die kritischen Denker wie Daniele Ganser und so draufhauen, also die Beißhunde der Macht sozusagen. Kennst du Animal Farm? Kennst du das? Ja, also in diese Richtung geht das, ja.
Und auch das System, die Technik hat sich jetzt eben geändert durch das Internet. Also das hat ihnen nochmal eine ganz andere Macht und Power verliehen. Die Technik ist ja aber uralt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, also was ich jetzt eben von Bernays erzählt habe oder was du ja auch geschildert hast mit den Zigaretten, das ist ja. Und alle diejenigen, die nicht unbedingt der Systemmeinung, die nicht das nicht nachplappern, sondern die irgendwo sich eine eigene Meinung bilden und dann möglicherweise zu anderen Ergebnissen kommen. All das ist ja etwas, es ist eigentlich so langweilig und es ist so fad, weil die Mechanismen sich nie geändert haben. Ne, kaum spricht einer jetzt ein Urteil schon, ah, der ist doch auch rechtsextrem oder der hat möglicherweise auch einen Aluhut auf und ach, und die Querdenker-Szene, die findet das jetzt toll. Also das hat sich ja nicht geändert. Und ich finde es eigentlich so langweilig, ich denke, boah, Leute, ist euch denn nicht mal was anderes eingefallen? Also es ist immer das Gleiche, diejenigen mit einer anderen Meinung, die haben dann den Hut auf, die sind rechts und was die alles sind. Es gibt ja kein Schimpfwort, was nicht dusselig genug ist, um da angewandt zu werden. Aber viele Menschen fallen in Anführungszeichen immer noch drauf rein. Es werden weniger, also man merkt schon, dass es auch ganz viele so, die eigentlich noch um 20:15 Uhr einschalten, aber dann schon sagen, ja, also Entschuldigung, aber es kann doch nicht sein, aber da können doch nicht alle recht sein oder können doch nicht alle einen Aluhut aufhaben, also irgendwas stimmt doch da nicht. Also da merkt man schon, da ist so ein bisschen was. Ich verstehe aber deinen, wenn du sagst, ich bin eigentlich schon resigniert, ich kann das gut nachvollziehen. Manchmal denke ich dann auch so, naja gut, es ist doch nur eigentlich wirklich alles gesagt und die Informationen liegen alle auf dem Tisch. Am Ende des Tages, die Macht liegt beim Volk. Das ist so. Also das Volk hat an sich schon die Möglichkeit zu sagen, wir stehen jetzt einfach mal ganz gerade und in unserer guten Energie auf und sagen, es reicht.
Kennst du
Die
den
können schon
Spruch,
was sagen.
ein voller Bauch demonstriert nicht? Solange wir vor gefüllten Kühlschränken mitten im Internetanschluss sitzen, habe ich das Gefühl, wird sich keine geistige Revolution hier durchdringen, also
Ja.
durchsetzen, weil die
Und ich habe
Menschen.
dummerweise das Gefühl, dass sich dieser Zustand möglicherweise dann doch auch bald ändern wird, dass die Kühlschränke nicht mehr so voll sind. Also
Das
ich liege
ist
gerne
meine
falsch,
Befürchtung
aber.
und Hoffnung gleichzeitig. Entschuldige, wenn ich dir da reingegrätscht habe. Also ich hoffe, dass die Menschen aufgrund eigener Not endlich in die Kraft kommen, in die Eigenverantwortung kommen, auf sich selbst und auf die große Gesellschaft schauen. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch, will ich mir nicht vorstellen, wie viele Kinder, die jetzt schon hungern, dann noch mehr Probleme haben, etwas zu essen zu kriegen. Also das sind schwierige Zeiten, die auf uns zukommen, aber um es mal auf eine
Ja.
ganz große Ebene zu heben, ich habe gestern auch in der Sendung darüber gesprochen, vielleicht ist das auch etwas, was wir als Kollektiv, als Menschheit insgesamt brauchen, weil du hast es auch anklingen lassen, so wie wir die letzten 50, 60 Jahre gearbeitet haben oder gelebt haben in diesem Turbokapitalismus, so konnte es ja nicht weitergehen. Es musste
Richtig.
ja irgendwann ein Punkt kommen, wo eine Zäsur stattfindet, wo jetzt ein neuer Weg eingeschlagen wird, dass gerade diejenigen, die dieses kapitalistische System aufgebaut haben, jetzt sagen, Moment, wir müssen das jetzt alles anders machen. Das ist natürlich jetzt die Hybris, das ist jetzt natürlich Quatsch, wenn Gates und Schwab und die ganzen Multimilliardäre mit ihren Yachten und Schlössern und Palästen plötzlich
Genau.
sagen, ihr müsst jetzt aber Verzicht üben, weil so geht's nicht. Das ist
Genau.
natürlich falsch, ja.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, was ja auch ganz wichtig ist, diese sogenannten Eliten. Ich meine, ich habe ja genug von den Herrschaften getroffen oder auch teilweise ja beruflich mit denen zu tun gehabt. Man soll bitte nicht glauben, also A, soll man nicht glauben, dass das Eliten sind, das ist ein totaler Schwachsinn. Das sind größtenteils hochtraumatisierte Menschen, weil sonst wären sie auch nicht da, wo sie wären. Das ist das eine. Und das andere, man soll bitte nicht annehmen, dass die irgendetwas an ihrem Lebensstil ändern. Die haben weiter ihre großen Villen in Hollywood. Ich bin in genügend ein- und ausgegangen, zwischen 8 und 10 Schlafzimmern, ganz entspannt, mit Bädern en suite, mit allem ausgestattet. Die haben ihre Pools, die haben ihre Boote, ihre Yachten, die fliegen auf Privatinseln. Man soll bitte nicht glauben, dass Menschen wie Bill Gates, Klaus Schwab und wie sie alle heißen oder George Soros oder mit seinen Söhnen, dass sie irgendetwas an ihrem Lebensstil ändern, wegen des Klimas. Nein. Das muss man ganz klar sagen. Die feiern auch weiter ihre Partys, übrigens auch jetzt. Das ist nicht so, dass die im Social Distancing sich einander nicht mehr treffen und nicht mehr sehen. Die gehen auch weiter in Restaurants essen. Auch Politiker gehen weiter in Restaurants essen. Die sitzen nicht alleine zu Hause auf dem Sofa. Darüber muss man mal in Ruhe nachdenken.
Ja. Aber geht nicht, wenn man in einer Angststörung komplett verhaftet ist, ja. Also, wie kommen wir jetzt wieder raus aus dieser Nummer? Also, wie schaffen wir es am Schluss dann vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken aufzugreifen, der uns einen kleinen Strohhalm am Schluss. Ja, das ist das, was ich auch immer suche.
Also,
Also ich weiß, dass das ich krieg's auch jeden Tag als Mail und Botschaften, die uns erreichen, so nach dem Motto, hey, das ist super, dass ihr das macht und danke, durch euch falle ich jetzt nicht ins tiefste Loch hinein, aber wie können wir denn jetzt rauskommen? Was könnten wir dem Einzelnen mit an die Hand geben? Auch das ist eigentlich alles schon gesagt, aber was hast du für
richtig.
dich für ein Rezept
Ja.
gebastelt, damit man nicht eben ins dunkelste Kellerloch hinabsteigt jeden Tag.
Also, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, diejenigen, die das noch nicht für sich entwickelt haben, Medienkompetenz entwickeln. Das heißt, den Medienkonsum drastisch einschränken. Fernseher aus dem Fenster schmeißen am Bett. Ich meine, dann verletzt man möglicherweise in den Keller stellen. Habe ich schon vor vielen Jahren gemacht. Ich habe kein Fernsehen mehr, interessiert mich auch gar nicht. Medienkonsum wirklich einschränken. Soweit es geht und so gut es geht, und das ist ein Suchtfaktor. Also das muss den Menschen klar sein. Das ist wie ein Entzug. Raus aus dem Internet, so gut es geht, und ins analoge Leben zurück. Wirklich so gut es geht, ins analoge Leben zurück. Notiert auch nicht alles Mögliche im Mobile oder in irgendwelchen elektronischen Kalendern. Fangt wieder an, euer Gehirn auch da zu schärfen. Merkt euch Termine wieder, merkt euch Geburtstage wieder. Geht raus in die Natur, macht euch klar, was ist wirklich gesundes Essen. Setzt euch damit auseinander. Wer wohnt denn eigentlich links und rechts neben euch? Wer sind denn eure Nachbarn? Habt ihr mit denen schon mal 3 Worte gesprochen? Vielleicht ticken die ganz ähnlich wie, vielleicht haben die auch komische Gedanken innerlich. Vielleicht fangen die an, Fragen zu stellen. Also interessiert euch für die Menschen wieder viel, viel mehr, die um euch herum sind. Wenn ihr auf der Straße jemanden seht, nickt mal freundlich, lächelt mal Menschen zu. Das ist ganz interessant, was da manchmal zurückkommt. Wenn ihr beim Bäcker nebeneinander steht, so dass denn noch geht, lächelt euch zu oder versucht, in irgendein Gespräch zu kommen. Das funktioniert. Das ist tatsächlich möglich. Und ich glaube, je mehr Menschen das tun, je mehr Menschen anfangen, sich wirklich wieder für ihre Umwelt, für ihre Nachbarn, für ihre Familie, Freunde zu interessieren, pflegt die Freundschaften. Habt Spaß. Geht tanzen. Ich habe vor 2 Wochen hier, es gab einen geheimen Tango Argentino Kurs mit einem Tango-Lehrer, der aus Argentinien kommt. Großartig, großartig. Wir waren irgendwie, glaube ich, 30 Leute. Wir haben so viel Spaß gehabt und wir sind alle pumperl gesund. Und das machen wir schon seit Monaten so, dass wir wirklich ganz gezielt sagen, wir essen zusammen, wir kochen zusammen, wir backen zusammen, wir haben dann, wie gesagt, getanzt, wir singen auch zusammen. Das ist ganz, ganz toll. Niemand von uns war auch nur ansatzweise krank, noch nicht mal eine Erkältung. Kein Schnupfen, gar nichts, seit vielen, vielen Monaten. Mhm. Und das ist etwas, was dich gesund hält. Und wenn du denkst, komm, auch früher, jetzt schon vor Covid, ich zum Beispiel, ich liebe ja Essen, ich liebe Kochen, ich liebe Essen und ich liebe Restaurants. So, das kann ich jetzt im Moment nicht mehr machen. Aber auch vor Covid zum Beispiel, ich bin alleine essen gegangen. Super. Da höre ich dann ganz oft von Menschen, was, du gehst alleine essen? Das würde ich aber nicht machen, das finde ich aber komisch, kommst du ja nicht doof vor, wenn du da alleine im Restaurant sitzt, sag ich, nö. Mutti tuft sich auf, ich mache mich zurecht, ich mache mich nett, wenn keiner mit mir gehen möchte, dann suche ich mir ein schönes Restaurant aus und dann gehe ich dahin, dann genieße ich das Essen, beobachte die Leute, stelle fest, die haben 3 Handys auf dem Tisch liegen und sitzen zu dritt am Tisch, die reden kein Wort miteinander, ja, und beobachte das so alles, genieße das Essen und dann gehe ich wieder nach Hause, wenn keiner mitgehen wollte an dem Abend. Also all solche Sachen, jetzt im Moment geht es mit den Restaurants nicht, aber wirklich da sich selbst auch zu spüren. Wenn du Lust hast, etwas zu machen, mach das. Und wie gesagt, kümmere dich um die Nachbarn, sprich die mal an, interessiere dich mal wieder für Menschen, lass das mit diesem Internet. Und je mehr das tun, damit entziehst du natürlich dem System Macht. Wenn du den Fernseher nicht mehr einschaltest, wenn du das Internet auf ein Minimum reduzierst, damit haben die ja viel, viel weniger Zugriff auf dich und auf deine Informationen, sondern auf deinen Seelenheil. Und das wäre etwas, was wirklich schon mal helfen würde. Mhm.
Offline ist das neue Bio. Mhm. Sozusagen, ja. Liebe Corinna, es hat mich sehr gefreut, mit dir in diese Gedanken einzutauchen, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber wir müssen uns allen diesen Dingen stellen und damit dann natürlich auch wachsen. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich drauf, wenn das Wetter mal wieder schöner wird, weil dann treffen wir uns auch in persona mit den Fahrrädern, da machen wir die Isar unsicher, irgendwas in dieser Richtung. Ja.
Absolut. Ich danke dir, lieber Robert. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere Fahrradtour mit dicker Eistütenschleckerei, haben wir ja schon abgemacht. Und ja, alles Gute auch für dich und bis ganz bald.
Alles Gute. Vielen Dank dir und liebe Zuschauer. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für eure Zeit. Und nehmt euch die kleinen Tipps am Schluss vielleicht zum Herzen. Raus in die Natur. Abschalten. Jetzt direkt abschalten. Ausschalten. Weg. Raus in die Natur. Vielleicht hilft es ja ein kleines bisschen. In diesem Sinn, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.